Waffenrüstung. Ihr wisst noch, ne? Die letzten Male habe ich ja immer über die Waffenrüstung gesprochen. Und heute geht es weiter mit der Waffenrüstung. Heute geht es um einen der größten Ausrüstungsgegenstände der Waffenrüstung. Den Schild. Die römischen Soldaten haben das Schild nicht nur als persönlichen Schutz gebraucht, sondern sie haben es gemeinsam gebraucht, um sich gemeinsam zu schützen. Da will ich euch gleich mal ein Bild zeigen. Zeigen uns mal das erste Bild. Genau, die Schildkröte. Hat der eine oder andere schon mal was von gehört? Das heißt, die haben sich alle zusammengestellt. Es gibt übrigens verschiedene Arten von Schildkröten. Dies ist so der Schutz von direkt vorne. Es gibt auch die Schildkröte, wo dann die Schilde sogar noch oben über den Kopf gehalten werden. Sind sie da? Ach ja, genau. Doch, ich dachte eben, das wären nur die Helme. Nein, genau. Also rundrum haben sie die Schilde gehalten. So haben sie sich gemeinsam geschützt. Vor allen Dingen bei einem ganz fiesen Angriff, nämlich beim Pfeilhagel. Wenn die Bogenschützen, die waren ja in weiterer Entfernung, die konnte man so direkt gar nicht erreichen, aber wenn die ihre Pfeile abgeschossen haben, schönen hohen Bogen, dann haben die erstmal schon eine ganze Menge Feinde niedergemacht mit diesen Pfeilen. Und diese Taktik, die Schilde in jede Richtung halten, haben sie davor geschützt. Das heißt, das ist schon mal so der erste Hinweis für uns auch, der Schild des Glaubens dient nicht nur alleine deinem persönlichen Schutz, sondern er dient auch den anderen. Ja, wenn du dein Schild hochhältst, dann schützt du damit nicht nur dich selbst, sondern auch deine Geschwister um dich herum. Wenn jeder nur sein Schild hochhalten würde, dann wäre der Bauch immer noch frei. Ja, so, wenn man zusammensteht in Einheit und das gemeinsam gebraucht, dann hat man einen viel, viel besseren Schutz. Wir kämpfen natürlich nicht gegen Menschen, aber das ist schon ein Hinweis, das ist ja ein Bild, was Paulus hier gebraucht mit der Waffenrüstung, und das ist ein Hinweis darauf, wie wir da auch mit umgehen sollen und was das für eine Bedeutung für uns hat. So, der Teufel, der schießt natürlich nicht mit Pfeilen, nicht jedenfalls mit Pfeil und Bogen, aber er lässt Lügen auf uns niederprasseln. Und die sind manchmal wie Pfeile, ja, im hohen Bogen geschossen und suchen ihr Ziel. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam aufpassen, dass diese Lügen bei uns nicht treffen und sich nicht verbreiten können, nicht irgendjemanden abschießen. Ja, also zusammenstehen, gemeinsam den Schild des Glaubens hochhalten. Bei allen Ausrüstungsgegenständen, die ich bisher besprochen habe, die dran waren in der Waffenrüstung, da ging es um Schutzkleidung. Also Kleidung, die man anzieht, damit sie uns schützen. Der Anfang war der Gürtel, der bietet nicht so viel Schutz, aber ihr könnt die erste Predigt nochmal anhören, was der für eine Bedeutung hat. Der ist nicht so groß, aber trotzdem sehr bedeutungsvoll. Dann hatten wir den Brustpanzer, der schützt den Oberkörper, ganz bedeutend. Also der eigentlich ein passiver Schutz. Du brauchst ihn nur anzuziehen und dann ist er da. Und dann schützt er dich. Und die Schuhe genauso. Wenn du sie anziehst, schützen sie dich. Ja? Beim Schild ist das anders. Den Schild musst du ergreifen. Den musst du in die Hand nehmen, aktiv. Und du musst ihn auch in die Richtung halten, wo der Angriff herkommt. Oder eben halt wie in diesem Fall. Der steht ja nicht alleine da, sondern du musst ihn ganz bewusst dahin halten, wo er hingehört. Ja? Das ist also, den musst du gebrauchen, ganz aktiv. Und er schützt gegen alle möglichen Waffen. Also jetzt rein von dem natürlichen Schild aus. Der schützt nicht nur gegen Pfeile, sondern natürlich auch gegen Schwert und Lanze und was alles die Feinde da noch sich ausgedacht haben und womit sie angegriffen haben. Es gibt ja noch eine Menge mehr. Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das fieseste oder eine der fiesesten Angriffswaffen des Feindes sind nicht normale Pfeile, sondern Brandpfeile, Feuerpfeile. Das heißt, da war vorne Teer, Lumpen oder wie auch immer, die wurden angesteckt und dann wurde damit geschossen. Und zwar nicht nur auf Gebäude, sondern auch auf die Gegner, weil das Schild ist aus Holz, aus Gewichtsgründen. Ja, wenn du da ein Metallschild rumhältst, dann musst du ganz schön stark sein. Die waren aus Holz. Ja, und wenn ein Brandpfeil solch ein Schild getroffen hat, dann fing dieses Schild natürlich an zu brennen. So, und das kriegt dann mal in dem Moment aus. Du musst dann dich um das Schild kümmern und kannst dich nicht mehr richtig schützen und dann ist der Schaden groß. Wenn das Schild weggebrannt ist, dann stehst du auf einmal blank da. Was heißt, du hast immer noch einen Brustpanzer und hoffentlich einen Helm auf und den Gürtel um und so weiter und die Schuhe an. Und trotz alledem, auch der Brustpanzer ist nicht voll, schützt dich nicht vollkommen. Du hast immer Lücken dazwischen. Du musst dich auch bewegen. Ja, wir lesen auch in der Bibel, bei einem älteren König, nicht älter vom Alter her, sondern vor Saul, stimmt gar nicht, nach Saul muss es gewesen sein, der ist im Kampf, ist ein Pfeil irgendwo zwischen die Glieder des Brustpanzers gedrungen und hat ihn verletzt, tödlich verletzt. Er war nicht sofort tot, aber er ist verblutet. So, also auch der Brustpanzer bietet keinen vollkommenen Schutz. Der Schild dazu ist eine super Ergänzung, dass eben halt der Feind auch die Lücken nicht treffen kann. Und deswegen ist dieser Schild auch besonders wichtig. Aber wenn er weggebrannt ist, nützt es natürlich nichts. Eine Gegenmaßnahme dazu war, dass der Schild mit nassen Lappen umwickelt wurde. Das wurde zwar schwerer dadurch, aber die nassen Lappen haben das Feuer sofort ausgemacht, sodass die gar keinen Schaden mehr anrichten konnten. Ja, die Pfeile gingen durch den Schild nicht durch und das Feuer war aus und von daher war die Gefahr gebannt. Ja. Und dieses Bild von den Feuerpfeilen, genau das gebraucht Paulus in dem Epheserbrief. Und ich lese mal den Vers, Epheser 6, Vers 16. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Das steckt dahinter. Ja, das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht. So, und Paulus erwähnt hier nur die Pfeile. Er spricht nur von den Brandpfeilen des Bösen. Ich habe eben gesagt, der Schild schützt ja auch vor anderen Waffen. Warum schreibt Paulus nur was von den Pfeilen? Ich glaube, dass das durchaus eine Bedeutung hat. Ich bin überzeugt davon, dass der Feind in den allermeisten Fällen sich gar nicht an uns rantraut. Gar nicht in unsere Gegenwart kommt, dass wir ihn sehen und erkennen können, sondern immer aus der Entfernung, aus dem Versteck heraus schießt. Er kommt nicht mit dem Schwert und direkt Kampf Auge in Auge, sondern immer von weit weg schießt er seine Pfeile. So, deswegen, das ist so meine Überzeugung, ist es, dass der Feind tatsächlich nur von weit weg sich also in versteckt hält und aus dem Versteck heraus, aus dem Verborgenen heraus uns angreift. Auch, dass wir es nicht merken. So, die Pfeile, die er schießt, sind natürlich, wie gesagt, keine richtigen Pfeile. Was sind das? Lügen? Verwirrung? Und man kann grundsätzlich sagen, alles, was der Feind schießt, ist böse. Er hat immer Böses im Sinn. Das erkennen wir nicht auf den ersten Blick, aber wenn wir uns das genau angucken, die Gedanken, die vom Feind kommen, sind immer böse. Sie wollen uns immer schaden. Und ich will es mal so ausdrücken, diese Gedanken, die der Feind auf uns schießt, sie brennen. Sie versuchen, unseren Schutz zu vernichten, unseren Glauben zu vernichten. Und wenn sie nicht sofort gelöscht werden, dann können sie großen Schaden anrichten. Also wenn diese Gedanken sich erstmal festsetzen und in uns arbeiten, also weiter brennen, ja, dann vernichten sie Glauben. So, und wenn der Schild erst verbrannt ist, dann fehlt uns ein wichtiger Schutz, habe ich eben schon gesagt. Der Schild selbst, habe ich gesagt, ist aus Holz. Und man könnte ja sagen, so Holz ist ja eigentlich nicht unbedingt das stabilste Material. Aber die Römer waren schon sehr schlau. Die haben das Holz nicht nur in einer Richtung, sondern sie haben mehrere Lagen genommen und haben die kreuzweise zusammengebracht. Heute kennen wir Sperrholz. Das ist genau das gleiche Prinzip. Da werden Holzschichten in verschiedenen Faserrichtungen aufeinander geleimt und das gibt eine umso größere Stabilität. Das heißt, der Pfeil kann den das Holz nicht spalten. Wenn er das spalten würde, dann könnte er durch. Aber dadurch, dass dahinter gleich eine andere Schicht liegt, wird er spätestens da aufgehalten. Ja? So, das heißt, dieser Schild schützt uns wirklich zuverlässig. Da geht der Pfeil nicht durch. Er kann uns nicht treffen, wenn wir den Schild jeweils in die richtige Richtung halten. So, des Weiteren, ihr habt gesehen, der Schild ist nicht gerade, sondern er ist gebogen. Auch das, die Pfeile, die da drauf treffen, wenn die nicht ganz genau senkrecht drauf treffen, dann werden die abgelenkt und stecken nicht mal fest. Die werden abgelenkt und gehen sonst wohin. Ja, auch das nochmal zusätzlicher Schutz. So, das noch nur als Gedankenanstöße für den Schild, wie wirksam der ist. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem geistlichen Schild. Was ist das? Was hat das für eine Bedeutung? Der geistliche Schild, das war ja auch in dem Vers schon zu erkennen, der geistliche Schild ist der Glaube. Der Großschild des Glaubens. So, was ist Glaube? Gib mir mal eine kurze, schnelle Definition von Glauben. Schon gut. Es kam schon einige gute Ansätze, genau. Ja. Die beste Definition finde ich immer noch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir heutzutage von Glauben sprechen, dann ist nicht unbedingt das damit gemeint, sondern eher was Vages, was man nicht so genau fassen kann, was man nicht so genau weiß. Ich glaube, ich vermute, es könnte so sein. So wird Glaube in der Regel verstanden. Aber das ist nicht der Glaube, der hier gemeint ist. Das verwechseln wir häufig. Nein, Glaube, der biblische Glaube, der hier gemeint ist, ist was Festes, was Substanzielles. Eine feste Zuversicht. Ich rechne damit, dass es so ist. Ich verlasse mich darauf. Das meint feste Zuversicht. Ich will mal ein Beispiel geben. Ein ganz natürliches Beispiel. Meine Schwester und ihr Mann haben sich ein neues Auto gekauft. Ein ID3. Sind zum Autohaus gegangen, haben sich den angeguckt, haben genau geprüft, ja, das ist genau das Auto. Und dann haben sie den Kaufvertrag unterschrieben. Und sie rechnen damit, dass das Auto bis Ende des Jahres geliefert wird. Ich glaube, der Kaufvertrag ist irgendwann im Frühling. Ich weiß nicht genau den Zeitpunkt, aber im Frühling haben sie den abgeschlossen. Im Moment existiert dieses Auto noch gar nicht. Das gibt es noch gar nicht. Das ist noch das Modell, das meine ich nicht. Das Auto, was meine Schwester gekauft hat, das gibt es noch gar nicht. Das ist noch gar nicht produziert. Ihnen wurde beim Kauf eine Lieferfrist von ungefähr einem Jahr versprochen. Was heißt versprochen? In Aussicht gestellt. Genau konnte man das noch gar nicht sagen. Im Moment haben Sie noch das Vertrauen, dass Sie das Auto auch bekommen. Obwohl der Händler noch keinen festen Liefertermin nennen kann. Das nennt man feste Zuversicht. Sie vertrauen darauf, dass so eine große Firma wie VW ihre Zusagen auch einhält. Dass sie dieses Auto eines Tages bauen und dass sie es auch ausgeliefert kriegen. Aber sie haben keinen Beweis dafür. Das Einzige, was sie haben, ist ein Blatt Papier, auf dem steht, dass sie das Auto gekauft haben. Mehr nicht. Worauf setzen sie ihr Vertrauen? Auf die große Firma VW. Das ist das Vertrauen, was sie haben. Unsere Zuversicht als Christen setzt auf etwas anderes, auf etwas viel, viel Größeres, als VW jemals sein wird und kann. Ich will VW nicht schlecht machen, darum geht es mir überhaupt nicht, darf man in Wolfsburg sowieso nicht. Aber wir setzen auf den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist so viel größer Und der ist absolut vertrauenswürdig. Wenn der was verspricht, der hält das. Er kann nicht lügen. Er kann auch nicht versagen. Er ist absolut zuverlässig. Und auch er hat uns keinen Beweis hinterlassen in dem Sinne, sondern nur ein Stück Papier. Na gut, viele Stück Papier. Die Bibel. Die Bibel ist das Versprechen Gottes, dass er sich an seine Versprechen hält. So, meine Zuversicht, meine feste Zuversicht beruht darauf, dass der Autor dieser Bibel Wort hält. Der für diese Bibel verantwortlich ist. Ich weiß, es haben viele dran geschrieben, und dennoch, Gott ist derjenige, der diese Bibel geschaffen hat und so mit dem Inhalt versehen hat, wie er es haben wollte, auch wenn er dazu viele Menschen gebraucht hat. Das ist Gottes Wort. Darauf können wir uns verlassen. Ich komme mal nochmal zu meiner Schwester zurück. Es gibt im Moment ja eine ganze Menge Nachrichten, die an ihrer festen Zuversicht rütteln könnten. Es gibt zu wenig Rohstoffe für manche Dinge, die für dieses Auto gebraucht werden. VW hat schon einige Lieferschwierigkeiten, auch die Zulieferer können nicht immer liefern, und der Ukraine-Krieg hat nochmal das Ganze verschärft. Dadurch sind nochmal wieder Ausfallzeiten und die Unsicherheit, wann das Auto nur geliefert wird, ist im Grunde noch größer geworden. So, solche Nachrichten untergraben natürlich die Zuversicht, ob das Auto auch wirklich kommt. Ist VW in der Lage, tatsächlich seine Zusagen einzuhalten? Und wenn in dem Moment, wenn man diese Zweifel bekommt, dann ein verlockendes Angebot kommt. Man hört von einem Händler, der ein anderes Modell in 4 Wochen liefern kann. Noch einen günstigeren Preis. Verlockend. Und man denkt, ja, kann ich mich jetzt auf VW verlassen? Oder kündige ich lieber den Vertrag? Das ist dann eine Entscheidung, die man treffen muss. So, und ich gehe mal davon aus, ich spinne das mal weiter, das ist nur rein theoretisch, hat es jetzt nicht gegeben, aber ich spinne das mal weiter. Meine Schwester sagt, na, ich weiß überhaupt nicht, wann das nun kommt. VW macht überhaupt keine Zusagen. Ich kündige den Vertrag und ich verlasse mich auf diese Zusage des anderen Händlers. Und nach 4 Wochen, wenn sie wartet, stellt sich heraus, das war nichts. Der kann seine Zusagen genauso wenig einhalten. Das war ein ganz Bluff. Der wollte nur das Geld. Und was stehst du dann da? Dann bist du dein Geld los und hast immer noch kein Auto. Und den ersten Vertrag, der ist gekündigt. Der Schaden ist groß. Versteht ihr das Prinzip, wie der Feind versucht, uns Schaden zuzufügen? Er gibt uns ein verlockendes Angebot, was so richtig gut aussieht, und nachher sagt er, hätte bete. Und dann ist der Schaden groß. Und du hast nicht mal das, was du vorher hattest, du hast alles aus der Hand gegeben. Bei VW mögen die Zweifel berechtigt sein, es ist ein irdisches, menschliches Unternehmen. Und Menschen können irren, auch so viele Menschen, auch wenn sie das sicherlich nicht wollen und alles tun dafür, dass sie den Vertrag einhalten. Man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Es gibt immer ein gewisses Risiko. So, bei Gott können wir uns felsenfest darauf verlassen, dass er seine Zusagen hält. Und deshalb geht das in diesem Vers im Hebräerbrief auch weiter. Eine Überzeugung von Tatsachen. Nicht von Möglichkeiten, nein, Tatsachen. Nur ich sehe sie noch nicht, aber die Tatsachen sind da. Ich sehe sie noch nicht, aber es sind Tatsachen. Jede Zusage Gottes ist eine Tatsache, auch wenn wir sie noch nicht sehen. Und es wird geschehen, das, was Gott zugesagt hat, wird geschehen, auf jeden Fall. Und das ist kein blinder Glaube. Gott hat uns in der Bibel jede Menge Beispiele gegeben dafür, dass seine Zusagen zuverlässig sind. Er hat Jahrhunderte bevor das geschehen ist, Zusagen gemacht an Propheten, die niedergeschrieben haben. Und nach dieser Zeit sind sie so geschehen, wie die Propheten es aufgeschrieben haben. Also an vielen Fällen können wir schon sehen, Gott hat seine Zusagen gehalten. Und dennoch sind noch nicht längst nicht alle erfüllt. Noch sehen wir nicht alle, aber die Versprechen sind da und wir können uns hundertprozentig darauf verlassen. Gott hat sich also als glaubwürdig erwiesen. Daran können wir festhalten und wir wissen, Gott kann nicht lügen. Wenn er etwas sagt, es ist die Wahrheit. Darauf können wir uns hundertprozentig verlassen. So, der Glaube daran, dass Gott existiert und glaubwürdig ist, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Wir müssen auf irgendjemand unser Vertrauen setzen. Ja, es ist nicht einfach nur, ich glaube, dass das mal irgendwann passiert. Nein, ich muss jemanden haben, der glaubwürdig ist, der das auch gesagt hat und der für mich glaubwürdig ist. Und für mich ist der lebendige Gott glaubwürdig. Und wenn ich das festhalte, dieser Glaube an Gott, es existiert und er ist glaubwürdig, das ist, sage ich mal so, wie der Haltegriff des Schildes. Ich muss den Schild ja irgendwo festhalten. Das ist für mich der Haltegriff. Damit halte ich den Schild fest und alles andere, was dann kommt, das kommt dazu. Aber der Haltegriff, dieses, wenn ich keinen Griff habe, dann nützt mir der Schild so gut wie nichts. Dann brauche ich beide Hände, den festzuhalten. Ja, und kann keine Waffe mehr in der Hand nehmen. Nein, ich brauche einen Haltegriff, ich muss mich dran festhalten und dann kann ich ihn auch hinhalten. So, aber natürlich reicht es nicht nur, einen Haltegriff gegen den Feind zu halten, ich muss mehr haben. Ja, der ist zwar nötig, aber es braucht mehr Substanz, es muss noch was, der Schild muss auch noch ausgebildet werden. So, was ist der Schild, was ist die Basis unseres Glaubens? Fritz hat eben schon davon gesprochen, ich habe euch einen Zettel auf den Platz gelegt mit dem evangelischen Glaubensbekenntnis. Ich denke, die meisten von euch kennen das und haben das wahrscheinlich auch schon mal irgendwo in einer Kirche gesprochen. Und manchmal auch ein bisschen belächelt, weil wir kennen das und es wird so runtergeleiert, so manches Mal, weil das kennt man ja schon. Aber wenn ihr euch das mal genau anguckt, dann stehen da so viele Glaubensgrundsätze, die sind nur immer mit Stichworten angesprochen. Aber wenn du das genau anguckst und die mal unter die Lupe nimmst, das ist im Grunde das, der Grundlage, die Grundlage unseres Glaubens. Und es lohnt sich, ich finde das schön, dass Fritz darüber eine Predigt vorbereitet hat. Eine Predigt wird gar nicht reichen, ganz ehrlich. Als ich darüber nachgedacht habe, das wäre eine super Aufgabe für eine Kleingruppe, sich mal damit auseinanderzusetzen und jede Aussage, die da drin steht, unter die Lupe zu nehmen, die Bibelstellen dazu herauszusuchen und sich dann zu fragen, was bedeutet das für mein Leben? Und kann ich das glauben? Weil darum geht es, nicht nur einfach es auswendig zu lernen und das Glaubensbekenntnis runterzuleiern, damit hast du keinen Glauben. Du musst wissen, was da steht, was das bedeutet. Du musst Substanz haben, du musst wissen, worauf du stehst. Weil wenn das angegriffen wird, also wenn dein Glaube in Frage gestellt wird und du hast keine Antwort darauf, warum, wieso du das eigentlich glaubst, dann wird dir der Glaube geraubt. Ja, also das Glaubensbekenntnis ist eigentlich nur ein Hinweis, so diese Themen solltest du dir dann mal genauer angucken. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen und beschäftigen und die Bibelstellen dazu nachgucken, das dürft ihr auch natürlich zu Hause machen, eine Kleingruppe hat den Vorteil, dass man das gemeinsam machen kann und dann auch nochmal gemeinsam darüber sprechen kann und noch mehr Gedanken dazu sammeln kann. So, wenn wir das tun, dann eignen wir uns Glauben an und damit bilden wir dieses Schild. Je mehr wir an Glauben verstanden haben und im Herzen ergriffen haben, das meint ergreifen. Je mehr, je größer ist das Schild und je mehr können wir es gegen den Feind halten und uns schützen. Ich brauche das Begreifen dessen, was da steht. Ich nehme ein Beispiel dazu. Eins tatsächlich auch aus diesem Glaubensbekenntnis. In diesem Glaubensbekenntnis steht, Schöpfer Himmels und der Erden, wenn von Gott die Rede ist. Schöpfer Himmels und der Erden. Seit 260 Jahren wird das in Frage gestellt. Da hat Darwin seine Abhandlung über die Entwicklung des Lebens gemacht. Ihr kennt das unter Evolutionstheorie. Sie heißt Evolutionstheorie, aber in unserer Gesellschaft, in der Wissenschaft, in Schule, in Uni, wird das als Tatsache verkauft, nicht als Theorie. Als wissenschaftlich begründete Tatsache. Aber die widerspricht dem, was in der Bibel steht, dass der Vater Schöpfer Himmels und der Erden ist. Die Evolutionstheorie sagt, es gab einen Urknall und dann hat sich das Leben von selbst entwickelt. Und dann werden da Millionen von Jahren hineingerechnet, damit das Ganze überhaupt irgendwie vorstellbar ist. Und dann aus Keimzelle und immer weiterentwickelt, ja, Wassertiere, Landtiere, bis dann irgendwann Menschen auch entstanden sind. Ihr kennt diese Geschichte. Manche Christen versuchen, diese Spannung aufzulösen. Diese Spannung zwischen dem, was in der Bibel steht und was so allgemein überall als Tatsache verkündigt wird. Und sie sagen, okay, wir wissen ja nicht genau, wir waren ja nicht dabei, wie Gott das gemacht hat. Vielleicht hat er das ja auf diese Art und Weise gemacht, wie die Evolutionstheorie beschreibt. Also sie versuchen das im Grunde so einen Kompromiss daraus zu machen. Beides ist richtig. Das mag glaubwürdig erscheinen, solange man das Ganze nur so ein bisschen oberflächlich betrachtet. Wenn man sich nicht wirklich damit auseinandersetzt und auch nicht überlegt, was das eigentlich bedeutet. Eigentlich kann man diese Theorie nicht mit der Schöpfungslehre, nicht nur eigentlich nicht, man kann diese Theorie mit der Schöpfungslehre nicht harmonisieren. Das funktioniert nicht. Die widersprechen sich, die sind gegensätzlich. Was ist daran so gefährlich? Ich sage mal, diese Evolutionstheorie ist ein Pfeil des Teufels, ein Gedanke, den er auf die ganze Menschheit losgeschickt hat und natürlich auch auf uns Christen. So, was ist daran so gefährlich? Wenn wir nur durch Zufall entstanden sind, so wie die Evolutionstheorie sagt, und sich immer nur der Stärkere weiterentwickelt, das ist ja eine Grundaussage der Evolutionstheorie, der Stärkere entwickelt sich weiter und der Schwächere, der stirbt dann aus. So, wenn wir nur durch Zufall entstanden sind und sich immer nur der Stärkere weiterentwickelt, dann gibt es für unser Leben keinen wirklichen Sinn. Und der Schwächere hat keine Daseinsberechtigung. Das ist drastisch ausgedrückt die Folge, wenn ich dem glaube. Und das genau wird in überwiegend kommunistischen Ländern, die diese Evolutionstheorie als Grundlage haben für ihr Verständnis von der Welt, genau das wird zugrunde gelegt. Und was hat das für Auswirkungen? Der Mensch als Individuum ist nichts wert. Und der Stärkere hat immer recht. Überlegt euch mal die Konsequenzen. Oder guckt euch die Konsequenzen an. In vielen anderen Ländern, die christlich geprägt sind, es gibt ja nicht nur kommunistische Länder, in denen das geglaubt wird mit der Evolutionstheorie, es gibt durchaus noch mehr, aber in Ländern, die christlich geprägt sind, die haben noch christliche Grundwerte. Die haben noch ein Verständnis von dem, was die Bibel sagt. Aber auch da, weil es über Jahrhunderte hinweg diese Tatsache oder dies als Tatsache, so muss ich richtig sagen, diese Evolutionstheorie als Tatsache verkündigt wird, wird das immer weniger, diese christlichen Grundwerte. Sie werden im Grunde genommen unterhöhlt und verlieren an Bedeutung. Je weiter wir uns von Gott wegbewegen, desto mehr verlieren wir diese Grundwerte. Und diese Denkweise wird immer mehr um sich greifen. Und das sehen wir auch, dass diese Denkweise tatsächlich auch in unserem Land immer mehr um sich greift. Ja? Der Stärkere hat immer recht. Und das Individuum gilt nichts. So, das steht aber in vollkommenem Gegensatz zu dem, was in der Bibel steht. Nicht nur, dass Gott Himmel und Erde und auch den Menschen geschaffen hat, sondern wir sollen einander lieben. Warum soll ich den anderen lieben, wenn nur ich was wert bin? Wenn das Individuum eigentlich gar nichts gilt. Versteht ihr? Wir sollen einander lieben, sagt die Bibel. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Wir sollen dem Schwächeren zur Seite stehen und dem Armen helfen. Das steht im vollkommenen Gegensatz dazu. Und so zu leben, das macht doch nur dann Sinn, wenn wir an einen Schöpfer glauben, der uns geschaffen hat. Wenn diese Welt und alles, was darauf lebt, auch wir, das Ergebnis seines Schaffens ist, eines kreativen und intelligenten Schöpfers, der einen Sinn darin gesehen hat, dass er dich geschaffen hat, der dich mit Fähigkeiten und Begabungen ausgestattet hat und der dir einen Platz in dieser Welt zugedacht hat. Das war sein Plan. Er hat einen Plan. Hinter der Welt, hinter dem, was er geschaffen hat, steht ein Plan. Und wenn wir uns angucken, alleine wie wir geschaffen sind, wie wunderbar unser Körper gemacht ist, wie kompliziert, wie er auf Dinge reagiert, auf Krankheiten und all das. Gott hat einen Plan gehabt. Auch wie er Menschen, wie er Tiere geschaffen hat. Wenn man sich das genau anguckt, es steht ein Plan dahinter. Es ist ein intelligenter, kreativer Gott. Das ist nicht aus Zufall entstanden. Es ist für mich viel glaubwürdiger, an die Schöpfung zu glauben, als an die Evolutionstheorie. So. Wenn es einen Schöpfer gibt, was ich glaube, und er mich geschaffen hat, dann hat mein Leben auch einen Sinn. Weil ich glaube, dass dieser Schöpfer mich liebt, weil er mich geschaffen hat. Und weil er mir sagt, er liebt mich. Und weil er mir diese Gaben und Fähigkeiten gegeben hat und mir einen Platz zugedacht hat. Versteht ihr, dass sich das nicht miteinander vereinen lässt? Man kann nicht sagen, Gott hat das in der mit der Evolutionstheorie gemacht. Was unbestreitbar ist, dass sich Lebewesen mit der Zeit weiterentwickeln. Das bestreiten manche Christen ja auch, weil sich das so ähnlich anhört wie Evolutionstheorie. Nein, auch Lebewesen, Tiere passen sich ihrer Umgebung an und werden auch dadurch verändert. Keine Frage, da gibt es eine Anpassung. Aber das, was die Evolutionstheorie sagt, ist, dass andere Arten daraus entstehen. Dass aus dem Affen ein Mensch werden kann. Und das funktioniert nicht. Nein, wir können uns anpassen innerhalb unserer Art, aber wir werden keine neue Art. Das hat Gott geschaffen und festgelegt. Aber er hat uns so intelligent gemacht, dass wir uns der Umgebung anpassen können. Wunderbar. Klasse. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Hautfarben. Wir als Weiße könnten in Afrika, wir würden ständig mit dem Sonnenbrand rumlaufen. Gott ist wunderbar. Und deswegen sind Schwarze doch nicht weniger wert als Weiße. Das mal ganz abgesehen davon. Ja, was ja auch mit zu diesen Gedanken führt. Nur mal so als Neben. Ja, die Schwarzen sind nichts wert. Die können wir unterdrücken. Das beruht auf solchen Gedanken, von wegen der Evolutionstheorie, nur der Stärkere hat recht und setzt sich durch. Versteht ihr, was das für Auswirkungen hat? Wie gefährlich das ist, wenn man Lüge aufnimmt und sie immer weiter in uns Raum gewinnt. Wir werden irgendwann danach leben und danach handeln. So, was bedeutet jetzt der Schild des Glaubens? Was kann ich denn tun? Ich kann diesem Gedanken, die Evolutionstheorie ist eine Tatsache, den Schild des Glaubens entgegenhalten und sagen, nein. Obwohl ich weiß, und das muss ich auch zugeben, ich kann keines von beiden beweisen. Ich kann meinen Glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, nicht beweisen. Genauso wenig kann die Wissenschaft beweisen, dass die Evolutionstheorie stimmt. Also wenn man so will, mal rein oberflächlich, kann man sagen, so, ich muss beide stehen lassen, aber ich darf mich für eine Seite entscheiden. die ich für glaubwürdiger halte. Und das ist mein Schild des Glaubens. Ich glaube der Bibel. Ich glaube, dass Gott glaubwürdiger ist, wenn er sagt, er hat die Welt geschaffen. Durch sein Wort. Und er hat uns einen Sinn gegeben. Und er liebt uns und so weiter. Ja, ich glaube, dass ich entscheide, mich zu glauben. Und damit halte ich den Schild des Glaubens, das, was Gott mir in seinem Wort gesagt hat, halte ich gegen die Lüge, dass die Welt aus Zufall entstanden ist und durch den Urknall. Aber das wird unseren Kindern in der Schule schon beigebracht. Und es ist nicht einfach, es erfordert Mut, diesen Schild des Glaubens zu nehmen und gegen die allgemeine Überzeugung der Gesellschaft dagegen anzutreten und sagen, nein, ich glaube was anderes. Ich muss mich mit dir darüber nicht streiten, aber ich bin überzeugt, die Bibel stimmt. Weil das ist für mich, Gott ist für mich glaubwürdiger als Herr Darwin. Aber lässt du diesen Gedanken zu, hältst diesen Schild nicht dahin, sondern sagst, ich kann mich da irgendwie mit arrangieren, dann dringt das Gift in dich hinein, dieses Lügengift, und arbeitet sich immer weiter vor und zerstört deinen Glauben. Und ich habe ja eben so ein bisschen angedeutet, was das bedeutet, wenn ich das in Frage stelle, dass Gott der Schöpfer ist, was das für eine Auswirkung hat. Es reißt mir den Glauben weg. Den Schutz, den Gott mir zugedacht hat. Deswegen ist es so wichtig, zu wissen, was wir glauben. Einfach nur zu sagen, Gott ist der Schöpfer, reicht nicht. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich darf mich auch, wenn jemand die Muße hat, darf er sich auch mit der Evolutionstheorie auseinandersetzen und lesen, was da drin steht, um Argumente zu haben. Aber ich muss mich nicht streiten, aber ich kann argumentieren. Ich kann jemanden vielleicht überzeugen, dass Gott doch die Wahrheit gesagt hat und die Bibel glaubwürdiger ist. Ja? Aber wer diese Muße nicht hat und das ihm nicht gegeben ist, der darf das einfach auch wegtun und sagen, so, ich glaube der Bibel. Ja? Gott hat uns durch die Bibel die Wahrheit gegeben. Und ich habe schon gesagt, das Wesen der ganzen Waffenrüstung besteht aus Wahrheit und Liebe. In diesem Fall der Schild des Glaubens, es besteht durch und durch aus Wahrheit. Aus Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Und wir werden die Wahrheit nur aus der Bibel wirklich vollständig erkennen. Der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit hineinführen. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen, mit diesen Glaubensgrundsätzen, dann werden wir die Wahrheit ergreifen. Und das ist wichtig. Nicht nur mal eben lesen oder nicht nur mal eben das evangelische Glaubensbekenntnis. Nein, wir müssen sie ergreifen, verstehen, in uns aufnehmen, verinnerlichen, verdauen, ja, damit wir wissen, was wir glauben. So, und dann haben wir ein wirksames Schild gegen die listigen Angriffe des Teufels. Dann können wir es dahin halten und sagen, nein, Teufel, das stimmt nicht. Wir müssen, ich betone das nochmal, wir müssen diesen Schutz aktiv ergreifen. Den ziehen wir nicht einfach nur an. Und wir müssen ihn auch aktiv aufrechterhalten. Wir dürfen uns immer wieder damit auseinandersetzen. Und immer wieder, und deswegen ist es so wichtig, auch immer wieder die Bibel zu lesen. Weil der Feind versucht immer irgendwo ganz hinterlistig, ich meine, diese Sache, die ich eben gesagt habe, die ist schon lange bekannt. Aber ihr merkt, was das für Auswirkungen hat. Manchmal kommt er auch so hinten rum um die Ecke und wir merken das kaum. Und er findet genau die Lücke, die bei dir noch im Glauben ist. So, wir müssen dran arbeiten, das weiterentwickeln. Da, wo schon mal ein Pfeil gesteckt hat, ist ein Loch, das darf repariert werden. Pfeil rausziehen und reparieren, dann ist er wieder dicht. So, also aktiv daran arbeiten, ergreifen, aufnehmen, essen, hören das Wort Gottes immer wieder, sich damit auseinandersetzen. Deswegen sind auch Kleingruppen, wo wir die Bibel miteinander betrachten, so wichtig, weil wir nicht alle Gedanken selber haben können. Und wir können uns darüber unterhalten, uns gegenseitig ermutigen, stärken, auch auf Dinge hinweisen, was in der Bibel steht, wo wir Substanz im Glauben haben. So, das, wenn wir das haben, dann können wir diesen Schild aktiv dem Feind entgegenhalten, wenn er uns angreift. Und genau das ist der Sinn des Schild des Glaubens, aktiv entgegenhalten. Wenn dieser Gedanke kommt, das können wir nicht verhindern, dass die Pfeile fliegen, können wir nicht verhindern, aber wir können verhindern, dass sie uns treffen. Augen auf und den Schild hinhalten. Und ich habe in den anderen Predigten ja schon manche Hinweise auch gegeben, wie der Feind uns angreift, auch uns persönlich, unseren Stand, wer wir sind. Das ist so ein ganz Lieblingsangriffspunkt des Feindes. Und auch da brauchen wir das Wort Gottes. Was sagt Gott darüber, wer wir sind? Und das können wir dem Feind entgegenhalten. Und das ist gut, wenn du dann Bibelstellen hast, die du sagst so, Feind, guck mal, was da steht. Das ist die Wahrheit, nicht das, was du sagst. Das hält die Pfeile von uns weg. Merkt ihr, wie genial es ist, was Gott uns gegeben hat mit der Waffenrüstung? Wie rundrum der Schutz ist. Manches müssen wir aber ganz aktiv ergreifen. Aber es ist doch genial. Gott hat sich da was bei gedacht. Gott schützt uns und will uns schützen. Und der Feind kann noch so listig sein. Und er ist schlau, das wissen wir. Und er ist böse. Aber Gott hat uns einen wunderbaren Schutz gegeben. Sein Wort, Jesus, den Heiligen Geist, was wir alles dazu haben, was wir dem Feind entgegenhalten können. Amen.